fragt man sich jetzt, ja, was bringt es denn, wenn ich dann irgendwie statt einmal 4 Stunden, 4x1 Stunde brauche? So ist es aber nicht, denn der Aufwand oder die Zeit, die man braucht, die wächst normalerweise nicht linear.
Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Michelle und arbeite als Data Engineer bei INWT und mir gegenüber sitzt heute Mira.
Und ich arbeite hier als Data Scientist und bin Partnerin und mache auch viel Projektmanagement.
Mira und ich sprechen heute in dieser Folge über Code Performance in R. Vielleicht hat jemand von euch schon die Folge zu Code Performance in Python gehört. Da werdet ihr feststellen, dass es teilweise Überschneidungen mit der heutigen Folge gibt. Wir hatten aber trotzdem Lust, nochmal eine extra Folge zu R zu machen, weil es da doch einige Besonderheiten und Unterschiede zwischen den Sprachen gibt. Wir haben zu dem Thema auch schon ganze 4 Blogartikel auf unserer Webseite. Die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Da findet ihr auch Codebeispiele und könnt die ganzen Inhalte noch einmal nachlesen. Wir sprechen heute erst darüber, was Code-Optimierung überhaupt ist und warum es sich lohnt, darüber zu sprechen, warum wir das brauchen. Dann geht es darum, wie wir herausfinden, wo man überhaupt optimieren muss. Und dann zum spannendsten Teil wahrscheinlich, wie machen wir das, welche Ansätze gibt es zum Optimieren. Und genau, da wird Mira vor allem aus ihrer Erfahrung sprechen. Beginnen wir mal mit dem eher theoretischen Teil. Was ist Code-Optimierung und wozu brauchen wir das denn überhaupt?
Ja, zunächst mal muss Code natürlich seine Aufgabe korrekt erfüllen und es ist auch sehr schön, wenn der Code sauber, übersichtlich und so weiter ist. Das hat viele Vorteile, ist aber ein anderes Thema. Aber manchmal gibt es dann auch, wenn das alles schon erfüllt ist, noch zusätzliche Anforderungen, die sich auf die Laufzeit beziehen oder vielleicht auch auf den RAM-Verbrauch oder den CPU-Verbrauch, weil die Maschine, auf der der Code laufen soll, nur bestimmte Anforderungen erfüllt beziehungsweise es einfach teuer ist, wenn man sehr viel Hardware braucht. Also Gründe dafür können zum Beispiel aus Projekten kommen, weil man vielleicht Echtzeitanwendungen hat. Das heißt, der Code, der muss einfach sehr, sehr schnell reagieren und sehr schnell Ergebnisse zurückgeben. Außerdem ist es auch oft ganz schön anstrengend beim Entwickeln oder beim Debuggen, wenn der Code sehr lang braucht. Weil dann probiert man was aus, lässt es laufen, 10 Minuten später guckt man drauf, oh, hat nicht funktioniert. Das hält einen natürlich wahnsinnig auf und man kommt viel schneller voran, wenn der Code schnell läuft. Auch Kosten gehen natürlich massiv hoch, wenn der Code länger läuft und man das in der Cloud am Laufen hat, wo man teilweise nach Stunden bezahlt oder eben ja dann nicht so viele Sachen gleichzeitig laufen lassen kann. Und nicht zuletzt kommt es natürlich auch der Umwelt zugute, wenn wir den Ressourcenverbrauch auch bei unserem Code so niedrig wie möglich halten.
Wir sprechen heute darüber, wie man die Laufzeit des Codes verbessern kann, das heißt, wie einzelne Teile des Codes oder der Codes insgesamt schneller laufen kann. Das hat natürlich oft auch positive Nebeneffekte auf den Arbeitsspeicher oder den CPU-Verbrauch.
Und ja, manche denken sich jetzt vielleicht so, ach ja, Code-Laufzeit und R ist ja wirklich jetzt nicht so die allerschnellste Sprache. Wenn man an sowas wie C oder Rust denkt, dann kommt R schon ganz schön lahm vor. Es liegt halt daran, dass es keine Compilersprache ist, sondern man alles interaktiv ausführen kann, was auch natürlich beim Entwickeln total klasse ist. Ja, man kann es nicht so schnell kriegen wie Rust, aber man kann trotzdem oft noch sehr viel rausholen und den Code um Vielfaches beschleunigen.
Ja, wie finde ich denn überhaupt raus, wo ich jetzt optimieren soll oder welche Stellen von meinem Code langsam sind, wo ich ansetzen soll?
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach, also man hat vielleicht irgendwie eine Idee, wo es langsam ist, aber es macht einfach total viel Sinn, rauszufinden, wo man den größten Hebel hat und welcher Teil wie lang dauert. Man kann jetzt, wenn man sich vielleicht nur fragt, wie lang dauert eigentlich hier dieser eine Codeblock, dann gibt es einen ganz einfachen Weg, das rauszufinden, nämlich die Funktion System Time. Also wie man die genau anwendet, könnt ihr dann auch im Blogartikel nachlesen. Und mit der kann man ganz leicht einfach so, ist quasi so wie eine Stoppuhr und findet dann raus, wie lange der Code dauert. Das funktioniert aber erst im Sekundenbereich, wenn das vielleicht 10, 12 Sekunden dauert oder 10 Minuten oder auch eine Stunde oder länger. Aber manchmal haben wir auch sehr, sehr schnelle Funktionen, bei denen wir wissen wollen, wie lange die dauern. Fragt man sich jetzt vielleicht, warum interessiert sich, ob die jetzt 1 oder 5 Millisekunden dauert. Es ist aber ja vielleicht eine Funktion, die nachher im Betrieb dann doch 1000-mal, millionenfach aufgerufen wird. Und dann ist es natürlich trotzdem wichtig, herauszufinden, wie lange die braucht. Das heißt, man müsste die eigentlich ganz, ganz oft laufen lassen und dann die Summe messen. Aber dafür gibt es ein praktisches Paket, das es für uns übernimmt. Das heißt Microbenchmark. Und es macht eben genau das für den Code ganz oft aus. Und es liefert dann Statistiken zurück, zum Beispiel den Median und Quantile und so weiter, damit man sieht, wie lange dauert das ungefähr. Ja, jetzt sind halt System Time und Microbenchmark erstmal Möglichkeiten, um zu einzelnen Teilen des Codes rauszufinden, wie lange dieses Stückchen dauert. Aber es nervt ja natürlich total, wenn man in der gesamten Codebasis überall ein System Time reinsetzen muss. Man will oft einfach einen Gesamtüberblick haben und da gibt's auch ganz praktische Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Profvis. Da schreibt man einmal Profvis um seinen ganzen Code herum, lässt es dann laufen und im Ergebnis bekommt man eine super schöne Visualisierung, wo man ganz genau ablesen kann, welcher Teil hat wie lange gedauert. Und das ist natürlich echt praktisch und mag ich auch total gerne. Da gibt es auch ein Codebeispiel, einen Blogartikel zum Nachlesen. Ich habe auch gesehen, dass es noch ein Paket gibt, das heißt LineProf. Das habe ich aber selbst noch nicht verwendet. Aber ja, nur das als Alternative. Vielleicht ist es auch ganz cool.
Heißt es, dass du, wenn du einzelne Funktionen einzeln betrachten willst, dass du dann eher System Time oder das Microbenchmarking nutzen würdest? Und wenn du aber sagst, ich habe hier ein Skript und irgendwie ist es langsam, würdest du dann eher Profvis nutzen?
Ja, genau. Also wenn ich das insgesamt schneller machen will, vielleicht auch im größeren Ablauf mit Datenverarbeitung und Modellierung, dann würde ich ein Profvis darum setzen. System Time, das passiert eigentlich eher, wenn ich vielleicht ja eine Sache geschrieben habe und merke, okay, das hier ist jetzt gerade langsam, ich will es schneller kriegen und probiere was aus und will einmal einen Vergleich machen und sehe dann zum Beispiel, oh super, 16 Sekunden, 9 Sekunden, es hat sich gelohnt.
Okay, dann wissen wir jetzt, okay, dieser Teil unseres Codes ist langsam. Und was machst du denn dann? Wie gehst du vor, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt die Ursache oder die Codestelle identifiziert, was ist dann der nächste Schritt?
Ja, das kommt natürlich total drauf an, was wir hier für eine Stelle haben. Ich würde erstmal so ein paar allgemeine Tipps nennen und dann können wir später nochmal im Detail darüber sprechen, was wir eigentlich machen, wenn wir mit großen Datensätzen zu tun haben und es deswegen langsam ist und auch nochmal über das Thema Parallelisierung des Codes. Also erstmal ist ganz wichtig, wenn wir jetzt versuchen, den Code zu beschleunigen, dass wir natürlich immer wieder regelmäßig den Effekt uns anschauen, zum Beispiel ja, mit dem Profiler und schauen, was es gebracht hat, was wir da machen. Und es könnte ja sogar sein, dass man was ändern ausprobiert und es dadurch in der Tat auch langsamer wird. Auch das kann passieren.
Das heißt, es ist so ein iterativer Prozess, dass du immer kleine Teile testest, dann guckst, hat es was gebracht, hat es eher nichts gebracht und dann weitergehst?
Ja, unbedingt. Und was da vielleicht eigentlich auch ganz spannend ist, ist, dass man... Also es ist natürlich immer ganz leicht, weil wenn man jetzt einen Code hat, der insgesamt vielleicht 10 Stunden läuft oder so, dann kann man natürlich nicht immer mal gerade schnell gucken. Und dann würde ich ja vielleicht das irgendwie runterbrechen, also zum Beispiel mit einem kleineren Datensatz machen oder in meinem Modell nur 5 Iterationen machen, obwohl man eigentlich 5000 braucht oder so. Und das kann einerseits helfen, aber es kann natürlich auch die Ergebnisse von dem Profiler verzerren. Also da muss man halt echt irgendwie drauf achten und sich überlegen, wenn ich sowas runterbreche, inwiefern verzerrt es meine Ergebnisse und muss mir das nochmal genauer anschauen. Also das vielleicht auch vorweg. Und ja, wenn es dann konkreter wird, dann gibt es ganz viele einzelne kleine Sachen, die zum Teil in Python so ähnlich sind, zum Teil aber auch eher spezifisch. Also eine Sache, die, glaube ich, ja generell gilt in jeder Programmiersprache, ist, dass man darauf achten sollte, dass man nicht dasselbe zweimal oder mehrfach ausführt. Klingt jetzt irgendwie total trivial, aber wenn der Code schon etwas komplexer ist, dann kann es halt passieren. Man hat beispielsweise eine Schleife und es gibt eine Operation, die man aus Versehen in der Schleife stehen hat, aber tatsächlich könnte man die auch einfach einmalig vor der Schleife ausführen. Auf sowas kann man achten und das passiert halt manchmal einfach beim Entwickeln, Dinge ändern sich und plötzlich ist es irgendwie so. Und das fällt dann natürlich total ins Gewicht, wenn die Operation ein bisschen länger dauert und die Schleife viele Durchgänge hat. Und dann kann diese halbe Sekunde am Ende uns doch irgendwie vielleicht mal ein paar Minuten kosten.
Was ja noch so ein allgemeiner Tipp ist, ist, dass man nicht an vorhandene Objekte anhängen soll. Das kenne ich ja aus Python auch. Und in Python haben wir da die List-Comprehensions, die wir nutzen können. Da ist es in R ja aber ein bisschen anders.
In R ist die Entsprechung zur Python-Liste ja der Vektor. Und da ist aber dann genauso, man sollte den nicht nach und nach zusammenbauen, immer wieder das anhängen, sondern erst einen leeren Vektor bauen und den dann nach und nach befüllen. Also wenn ich schon weiß, mein Ergebnis ist ein Vektor der Länge, die ich halt ausrechnen kann, dann erstelle ich einen leeren Vektor mit dieser Länge und befülle dann jeden einzelnen Platz nach und nach, bis jede Stelle nicht mehr leer, sondern befüllt ist. Und der Grund, warum das schneller ist, ist, wenn ich immer anhänge, dann muss er intern immer eine Kopie erstellen, um das neue Element anzuhängen. Und das kostet halt Zeit. Wenn ich aber einmal am Anfang diesen Vektor erstelle mit diesen ganzen leeren Plätzen drin, dann muss danach keine Kopie mehr erstellt werden, sondern die Plätze können dann ziemlich schnell befüllt werden.
Dann ist es ja so, dass in R sehr viele Funktionen vektorisiert sind. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, wie sich das auf die Code-Performance auswirkt?
Ja, also vektorisiert heißt, dass ich direkt einen ganzen Vektor zurückbekommen kann. Also beispielsweise gibt es die Funktion R-Norm, um Zufallszahlen aus einer Normalverteilung zu ziehen. Und da kann man direkt sagen, wie viele man haben möchte und bekommt dann den ganzen Vektor. Die Alternative wäre, dass man loopt und immer eine Zahl zieht, zum Beispiel 1000 Mal. Und man hätte dasselbe Ergebnis, aber das dauert dann länger. Und wenn man hier eben die R-Norm-Funktion einfach so benutzt, wie sie ist, und der sagt, dass man 1000 Zufallszahlen zurückhaben will, dann wird interne Schleife in C genutzt. Und dadurch, dass es in C implementiert ist, ist es dann schneller. Das kommt mir total normal vor, dass ich natürlich bei R-Norm sage, wie viele Zufallszahlen ich haben will und nicht da irgendwie rumloope. Aber ich glaube, das kann sich auch ganz anders anfühlen, wenn man aus einer anderen Sprache kommt und wenn man vielleicht vorher ja in einer Sprache wie C oder C++ unterwegs war und eigentlich dran gewöhnt ist, dass Schleifen nichts kosten, in R kosten Schleifen viel.
Dann noch ein Tipp, der für viele Programmiersprachen anwendbar ist. Existierende Funktionen kann man ruhig verwenden, statt das Rad immer wieder neu zu erfinden und die selbst zu implementieren. Das hat die günstigen Nebeneffekte, dass die häufig sehr RAM-effizient sind und auch viele Edge-Cases abbilden. Und natürlich wurden diese Funktionen schon von sehr vielen Menschen getestet und auch optimiert, gerade wenn es wie R eine Open-Source-Sprache ist, dann ja, warum nicht einfach darauf zurückgreifen?
Ja, und wenn man jetzt wirklich an die Grenzen von R stößt, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man einzelne Teile auslagert und in C oder C++ schreibt. Also zum Beispiel gibt es das Paket RCPP, das wir auch in den Shownotes verlinken. Und das lohnt sich, wie man sich jetzt wahrscheinlich schon denken kann, aufgrund der bisherigen Inhalte, vor allem, wenn es um Loops geht. Aber auch hier würden wir eigentlich immer empfehlen, dass man erstmal in R versucht, den Code zu optimieren und sich das anschaut, weil man lernt dann ja auch wahnsinnig viel, sodass man das auch beim nächsten Mal direkt schneller schreiben kann. Und wenn es in R ist, dann können auch die KollegInnen ohne zum Beispiel C-Kenntnisse das leichter warten. Es ist einfach irgendwie leichter, wenn man direkt da den R-Code hat. Das kennen zumindest hier im Data Science-Bereich, kennen das halt viel mehr Leute als C. Wenn es aber nicht geht, dann gibt es halt die Möglichkeit, auf C oder C++ auszuweichen.
Jetzt haben wir ja über eher allgemeine Tipps gesprochen und wir als Data Scientists arbeiten ja sehr häufig mit großen Datensätzen und genau dafür ist ja eher zum Teil auch ausgelegt. Was gibt's denn da für spezifische Tipps, die du uns noch geben kannst?
Ja, zu großen Datensätzen ist natürlich die erste Frage immer, ja, was ist denn eigentlich groß? Und das die Antwort ist jetzt wahrscheinlich ganz unbefriedigend, das kommt drauf an. Es kommt nämlich auf die Methode an. Wenn ich einen Mittelwert berechnen will, dann ist der eine Datensatz vielleicht noch nicht groß, weil die Mittelwertberechnung ganz einfach ist. Will ich aber eine nichtlineare Regression schätzen, dann kann ein Datensatz schon ja ganz schön groß sein, der für eine Mittelwertberechnung eigentlich noch total harmlos ist. Also, aber das merkt man dann halt auch, weil man merkt, und es dauert aber schon ganz schön lang. Generell ist bei großen Datensätzen oft auch schon der RAM, also der Arbeitsspeicher, das Problem. Das heißt, wir werden dieses Thema jetzt ja auch immer wieder streifen, aber versuchen uns trotzdem jetzt eher auf die Laufzeit zu fokussieren. Aber RAM ist einfach immer auch ein Thema bei den großen Datensätzen.
Ja, bei der Arbeit mit Datensätzen stellen sich ja viele Menschen die Frage, welches Paket soll ich denn dafür nutzen? Oder soll ich überhaupt ein Paket nutzen? Oder soll ich lieber Base R nutzen? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Ja, also es gibt ja DeepLyR, das viele sehr mögen und ich finde es auch toll. Also wird stetig weiterentwickelt und ist einfach super praktisch und elegant, um Daten aufzubereiten. Wenn die Datensätze groß werden, merkt man allerdings, dass es dann leider nicht mehr so schnell ist und da tatsächlich BaseR, auch wenn es hässlich ist, die Standardfunktionen, die im R schon drin sind, die sind dann halt oft schneller. Und es gibt noch eine schnellere Variante, nämlich das Datatable-Paket. Das hat dann auch nochmal eine etwas andere Syntax, die man aber ja auch lernen kann. Und das ist noch schneller. Und das haben wir auch schon an einigen Stellen gezielt eingesetzt, um mit großen Datensätzen schnelle Ergebnisse zu bekommen. Und also es geht jetzt hier nicht irgendwie darum, dass es dreimal so schnell ist oder doppelt so schnell, sondern so von, okay, das dauert lang, zu, es ist sofort da.
Was ja bei Datensätzen und speziell großen Datensätzen noch so ein Thema ist oder eine Frage ist, woher kriege ich denn die Daten? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kann es ja durchaus auch mal passieren, dass alleine das Laden der Daten sehr lange dauern kann.
Ja, allerdings, also vielleicht erst die seltenere Variante ist vielleicht, dass man einen großen Datensatz als CSV lädt, als CSV bekommt Und da ist ein kleiner Trick, dass man in der Funktion, mit der man die CSV-Datei einliest, schon die Spaltentypen definiert. Sonst muss nämlich R automatisch die Spaltentypen erkennen und muss dafür erstmal ein paar Werte angucken und dann irgendwie das inferieren. Und deswegen hilft es, das einfach vorher zu definieren, dann wird es noch ein bisschen schneller. Aber der deutlich häufigere Fall, also zumindest bei uns, ist, dass die Daten in irgendeiner Form aus der Datenbank kommen. Und das Schöne an Datenbanken ist ja auch, dass man gerade mit großen Datenmengen oft sehr gut umgehen kann. Man kann zum Beispiel schon bevor man die Daten abruft, Filter anwenden. Beim CSV-Fall kann man das nicht machen. Beim Datenbankabruf kann man filtern und eben nur die Daten reinladen, die man auch wirklich braucht. Wir verlagern auch oft Teile des Data Handlings in die Datenbank, also schreiben die in SQL-Code, statt zum Beispiel in DeepLR geht es jetzt zum Beispiel um Sortierung oder Aggregation und da sind viele Datenbanken deutlich schneller. Wir haben jetzt da gerade wieder super tolle Erfahrungen gemacht mit ClickHouse, wo bestimmte Aggregationen einfach sofort da sind und in R hatten wir uns schon gefragt, wie kriegen wir die Daten überhaupt in den RAM? Und da kann es sich auch lohnen, bestimmte Daten vorberechnet in Tabellen schon vorzuhalten, die man dann einfach nur noch abrufen muss.
Jetzt gibt es ja Szenarien oder man kann sich ein Szenario vorstellen, wo der Datentransfer irgendwie sehr lange dauert. Man schaut sich aber die Query an und merkt, daran liegt es jetzt nicht. Es liegt auch nicht am Netzwerk oder es liegt nicht an der Datenmenge. Was gibt es denn da noch für Optionen, die ich mir mal anschauen könnte, wenn ich merke, irgendwas stimmt mit der Kommunikation mit der Datenbank nicht, beziehungsweise es dauert einfach sehr lange?
Ja, das ist ein total spannender Fall, finde ich, weil man ja eigentlich dann denken würde, jetzt kann ich aber nichts mehr machen, weil die Query, die ist schon optimiert und wenn ich die direkt auf der Datenbank absetze, ist die auch schnell und Netzwerk passt, was soll ich denn noch machen? Aber tatsächlich gibt es da noch einen Hebel, wo man richtig viel machen kann. Und zwar ist es die Art, wie man mit der Datenbank kommuniziert. Das gilt fürs Lesen, also Holen von Daten. Es gilt aber auch fürs Schreiben von Daten. Also standardmäßig werden die Daten mit einem Datenbanktreiber zeilenweise aus der Datenbank gelesen oder geschrieben, also reingeschrieben. Es ist dann üblicherweise zum Beispiel JDBC-Treiber. Und das ist einfach nicht so richtig für Data Science gedacht. Das ist nicht dafür gedacht, dass man größere Datenmengen hat, sondern es ist für Fälle gedacht, wo man vielleicht mal eine oder 10 Zeilen, also oder hunderte Zeilen hat, aber eben nicht so riesige Batches von Daten. Und da ist die Lösung, dass man einen Umweg über Dateien nimmt. Da gibt's ja verschiedene Lösungen, nämlich zum Beispiel, dass man die Query zwar absetzt, aber dann eine Datei abgelegt wird, statt dass die Daten über den Datenbanktreiber Zeile für Zeile runtergesaugt werden. Und die Datei könnte zum Beispiel in S3 abgelegt werden und die zieht man dann im Ganzen. Und ja, dafür gibt es Funktionen und das funktioniert dann einfach viel, viel schneller. Und auch beim Schreiben in die Datenbank, da hatten wir mal ein Projekt, da dachten wir so, okay, was sollen wir nur machen? Das dauert viel zu lang, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Und da war die Lösung, dass wir die Daten eben nicht direkt in die Datenbank schieben, sondern dass wir die als CSV schreiben und die CSV-Datei dann im Ganzen an die Datenbank geschickt wird. Und dieser Prozess, CSV in eine Datenbank schreiben, der ist halt schon hoch optimiert. Und wenn man die Funktion dafür verwendet, dann geht's halt wahnsinnig schnell. Und dann haben wir uns gefreut, dass das Ganze gelöst war.
Ja, das ist echt ein cooler Tipp. Haben wir jetzt ja auch schon in einigen Projekten so angewandt und auch in der Folge über Python schon drüber gesprochen. Cool, dass wir es jetzt nochmal aufgreifen können. Gibt es denn noch was, was dir gerade so einfällt, was man so machen könnte, wenn es um große Datensätze geht?
Ja, vielleicht so in Richtung Modellierung kann man auch oft einfach auf Stichproben arbeiten. Also wenn die Datenmenge wirklich sehr, sehr groß ist, dann macht es auch keinen Unterschied, ob man jetzt wirklich die kompletten Daten verwendet oder nur eine Stichprobe oder zumindest in der Entwicklung kann man auf Stichproben arbeiten. Das hilft ja dann auch schon total viel. Und was man auch in bestimmten Fällen machen kann, das ist jetzt sehr high-level beschrieben, das kommt dann auf die konkrete Methode an. Aber generell kann man versuchen, Ergebnisse zusammenzuführen, nachdem man sie aber in Teilen erstellt hat. Das heißt, dass ich beispielsweise ja eine Berechnung auf 4 Teildatensätzen anstelle und dann die Ergebnisse in irgendeiner Form aggregiere, zum Beispiel Mittelwerte bilde. Fragt man sich jetzt, ja, was bringt's denn, wenn ich dann irgendwie statt einmal 4 Stunden, 4x1 Stunde brauche? So ist es aber nicht, denn der Aufwand oder die Zeit, die man braucht, die wächst normalerweise nicht linear, sondern eben schneller, weil wir bei ganz vielen Methoden zum Beispiel Matrixmultiplikationen drin haben und irgendwas mit Matrizen passiert. Und wenn man da zum Beispiel die Anzahl der Beobachtungen verdoppelt, dann kann es ja zum Beispiel dazu führen, dass die Matrix 4-mal so groß wird und dementsprechend wächst eben die benötigte Berechnungszeit sehr, sehr schnell an und dann kann es eben doch helfen, dass man das in Teile aufteilt und dann die Ergebnisse erst wieder zusammenführt.
Ja, danke für die ganzen Tipps zur Arbeit mit Datensätzen. Was jetzt aber noch fehlt, wenn wir über Code-Optimierung sprechen, ist das Thema Parallelisierung, weil das ist was, was man in allen Programmiersprachen findet und worüber es sich lohnt, mal nachzudenken und hier auch mal zu sprechen in dem Kontext.
Ja, bei Parallelisierung geht es immer darum, dass ich eigentlich mehrere unabhängige Sachen mache, die könnten eigentlich auch gleichzeitig laufen auf separaten Computern. Und jetzt ist es aber so, dass mein Computer oder unsere Computer haben in der Regel auch viele Kerne, aber standardmäßig benutzt er nur einen. Das heißt, man könnte da eigentlich schon mehrere Kerne gleichzeitig benutzen, aber standardmäßig passiert das normalerweise erstmal nicht. Das kann man aber ändern. Wenn wir jetzt erstmal wissen, wie viele Kerne haben wir eigentlich, dann gibt es da die Funktion Detect Cores, die gibt einem sofort zurück, wie viele Kerne man hat, ob es jetzt 8, 16, 32 sind. Und dann, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten in R dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch mehrere Kerne verwendet werden.
Ja, in der Vorbesprechung haben wir ja darüber geredet, dass es da Unterschiede zwischen den Betriebssystemen gibt. Das finde ich total spannend. Mira, willst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
Ja, wir sind ja hier auf Linux unterwegs und da ist es einfacher. Also das war nicht der Grund dafür, zu Linux zu gehen, aber da freut man sich immer wieder drüber. Auf Linux und auch auf Mac, da kann man einfach, wenn man irgendwo einen L-Apply hat, einen MC-L-Apply draus machen. MC steht für Multicore, das heißt, wir machen den L-Apply einfach zu einem Multicore-L-Apply. Den muss man dann nur noch einmal kurz sagen, wie viele Kerne soll er eigentlich benutzen und dann ganz losgehen. Wenn man irgendwo Schleifen hat, dann wäre die Empfehlung, die vorher in einen L-Apply umzuschreiben. Das geht halt eigentlich immer. Nee, es geht nicht immer. Es geht nicht, wenn die aufeinander aufbauen. Aber wenn die Schleifendurchgänge eigentlich unabhängig voneinander sind, dann kann man sie auch in einen L-Apply umbauen. Und diese Unabhängigkeit ist eben ja generelle Voraussetzung dafür, dass wir auf mehreren Kernen arbeiten können. Was man dabei noch im Blick haben muss, ist zum einen der RAM. Denn wenn jetzt auf einmal 8 Prozesse parallel laufen, brauchen die natürlich alle ihren RAM. Und dann kann es sein, dass der RAM plötzlich der Engpass wird. Also sollte man da ein Augenmerk drauf haben und dann eventuell doch nicht alle Kerne zur Verfügung stellen, die man auf seinem Computer hat. Ein weiterer Grund dafür, das nicht zu machen, ist, man will ja vielleicht nebenbei noch ein bisschen was machen an dem Computer. Und deswegen ist so der Klassiker, Detect Cores minus 1 Kerne zu übergeben für die Funktion. Dann hat man nämlich noch einen Kern übrig, mit dem man selbst noch ein bisschen weitermachen kann. Vielleicht mal irgendwas googeln oder so. Und ja, auf Windows ist es ein bisschen umständlicher. Dazu haben wir ja auch Beispielcode. Da muss man erst ein sogenanntes Cluster vorbereiten mit Make Cluster. Und dann muss man mit der Funktion parallelapply das Ganze ausführen und dann das Cluster nochmal mit einer Funktion stopCluster stoppen. Was hier auch noch interessant ist, ist, dass auf Windows die RAM-Nutzung ineffizienter ist. Also es ist so, dass auf Linux sich dann verschiedene Prozesse einfach Objekte im RAM teilen können und auf Windows müssen dann viel mehr Kopien gemacht werden. Deswegen kann man dann manchmal auf Windows nicht ganz so stark parallelisieren, wie das auf Linux oder Mac möglich wäre.
Parallelisierung klingt da jetzt im ersten Moment total sinnvoll und auch total hilfreich. Aber ist es denn so, dass es sich wirklich immer lohnt oder gibt es da auch Grenzen?
Es gibt da Grenzen. Man könnte ja sagen, ja geil, dann gebe ich einfach den Auftrag, soll immer bitte alles parallelisiert werden. Warum ist es denn nicht einfach implementiert? Ein bisschen Zeit kostet auch die Initialisierung. Also dieser ganze Overhead für welcher Prozess geht auf welchen Kern und jetzt ist der Kern fertig und jetzt kriegt er wieder seine nächste Aufgabe. Das kostet ein kleines bisschen Zeit und deswegen lohnt es sich nicht, grundsätzlich alles zu parallelisieren. Aber in vielen Fällen lohnt es sich. Und ja, wie gesagt, man muss auch berücksichtigen, dass der RAM reichen muss und bei Windows das manchmal ein bisschen eng wird oder schneller eng wird als bei Linux.
Ja, jetzt haben wir ja über relativ viele Ansätze gesprochen und auch Stellschrauben besprochen, was man alles so machen kann, auch wenn R jetzt insgesamt vielleicht nicht die schnellste Programmiersprache ist, haben wir trotzdem schon sehr viele schnelle Anwendungen in R geschrieben, Mira, du ja noch viel mehr als ich. Es ist da echt viel möglich und es ist viel rauszuholen und du hattest ja auch in der Vorbesprechung gesagt, dass es da nicht um eine Codebeschleunigung von 2 Sekunden schneller geht, sondern dass es häufig echt massive Verbesserungen sind, die man da erzielen kann.
Genau, und es macht dann halt auch einfach richtig Spaß, wenn man sieht, es ist 100-mal schneller. Es hat vorher lang gedauert, ich konnte mir einen Kaffee kochen und jetzt ist es einfach da.
Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns total, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das hilft uns wirklich sehr. Abonniert gerne den Podcast, aktiviert die Glocke in Spotify und wenn ihr Feedback habt, Fragen oder Themenwünsche, freuen wir uns total von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.